Hörte meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Es geht weiter mit dem Thema Freude und es geht weiter mit Maria. Schlag doch gerne mit mir auf Lukas 1, die Verse 39 bis 55. Lukas 1 ab Vers 39. Bald danach machte sich Maria auf den Weg. So schnell sie konnte, wanderte sie zu einer Stadt im Bergland von Judäa. Dort ging sie in das Haus von Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß von Maria hörte, sprang das Kind vor Freude in ihrem Bauch. Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du unter allen Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Bauch. Wie komme ich zu der Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht? Als ich deinen Gruß hörte, sprang das Kind vor Freude in meinem Bauch. Glückselig bist du, denn du hast geglaubt, was der Herr versprochen hat, geht in Erfüllung. Da sagte Maria: Ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er wendet sich mir zu, obwohl ich nur seine unbedeutende Dienerin bin. Von jetzt an werden mich alle Generationen glückselig preisen. Denn Gott, der mächtig ist, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Er ist barmherzig zu denen, die ihm Ehre erweisen, von Generation zu Generation. Er erhebt seinen starken Arm und fegt die Überheblichen hinweg. Er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die Unbedeutenden empor. Er füllt den Hungernden die Hände mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er kommt seinem Diener Israel zu Hilfe und er erinnert sich an seine Barmherzigkeit. So hat er es unseren Vorfahren versprochen, Abraham und seinen Nachkommen für alle Zeit. Amen. Freut euch in dem Herrn alle Wege, das war der Wochenspruch. Abermals sage ich, freut euch. Hier geht es auch um Freude. Wir sind hier im Vorspann zur Weihnachtsgeschichte. Das ist sehr spannend, wenn ihr das Lukas-Evangelium lest von Anfang an. Da werden zwei Geburtsgeschichten eigentlich so nebeneinander erzählt. Parallel. Also manchmal gibt es das so im Film, das sind immer so zwei Storys, dann gibt es wieder einen Schnitt, dann geht es da wieder weiter. Das macht Lukas auch so. Da ist einmal die Geschichte, die Geburtsgeschichte von Johannes dem Täufer. Mutter Elisabeth, Vater Zacharias. Der ist etwas älter. Und dann die Geburtsgeschichte von seinem Cousin, Jesus. Maria, wir haben gerade, bald danach geht das hier los, was ich gelesen habe, direkt davor ist die Verkündigung des Engels an Maria, wo sie erfährt, dass sie schwanger wird, dass der Heilige Geist über sie kommt, dass sie ein Kind bekommen wird. Und der Engel sagt, und übrigens auch deine Verwandte Elisabeth, die eigentlich schon viel zu alt ist, die ist auch schwanger, die ist im 6. Monat. Und Maria macht sich sofort auf den Weg. Könnte sagen, also sie nimmt das an, was der Engel ihr gesagt hat. Ich bin die Dienerin des Herrn. Oder ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das, was jetzt überprüfbar ist, ist, dass ihre Cousine schon schwanger ist und sie macht sich auf den Weg zu ihr. Also, parallel wird hier erzählt, Johannes der Täufer und Jesus, und dann wird deutlich, dass Johannes der Täufer eben der Vorbote ist von Jesus. Also, wenn du weiterliest, dann ist Kapitel 2 natürlich dann die klassische Weihnachtsgeschichte, die Geburt von Jesus. Kapitel 3 wird dann die Geschichte von Johannes dem Täufer erzählt. Aber die findet dann eigentlich auch ihren Abschluss. Und dann ab Kapitel 4 geht der Dienst von Jesus los für den Rest des Evangeliums. Also da merkt man, okay, das geht so gemeinsam, startet das, aber dann startet Jesus durch in seinen Dienst. Aber diese beiden Schwangerschaften haben ja viel gemeinsam. Nicht nur, dass die beiden verwandt sind. Zweimal Ankündigungen durch Engel, zweimal wundersame Umstände. Also die eine ist schon viel zu alt, die andere ist viel zu jung, beziehungsweise ist Jungfrau. Übrigens nicht einfach irgendwie falsch übersetzt, junge Frau oder so, das ist einfach Kokolores. Es wird immer wieder behauptet. Aber die ganzen Umstände der Erzählung sind, ja, Josef war verwirrt und Maria war verwirrt und so weiter, weil die nicht damit gerechnet haben, weil sie nicht damit rechnen konnten, dass da plötzlich eine Schwangerschaft auftritt. Sondern die war halt jung oder so, das ist nicht der Punkt. Sondern es ist hier ein Wirken Gottes. Der Heilige Geist wird dich überschatten, sagt der Engel. Und die Ankündigung ist, das Kind, was sie zur Welt bringen wird, soll Sohn des Höchsten genannt werden. Jetzt begegnen sich die beiden Schwangeren. Die Spannung löst sich ein Stück. Und da ist Freude. Und sogar fünfmal Freude. So habe ich die Predigt überschrieben. Fünfmal Freude sehen wir hier in dem Text. Das erste ist der Wegbereiter, habe ich eben schon genannt. Der Wegbereiter kann sich freuen, er kommt, auch wenn er noch kaum sichtbar ist. Ich weiß nicht, was du für ein Bild von Johannes dem Täufer hast. Aus so Bilderbibeln oder aus Jesusfilmen, The Chosen oder so. Auf jeden Fall hast du vermutlich kein Bild von Johannes dem Täufer vor Augen, wie er Freudensprünge macht. So, das ist irgendwie meistens, wir haben eher so einen grimmigen Typen vielleicht, wenn du ein Bild hast. Ne? Er hat auch eine Buße predigt und so weiter. So ein Typ mit zerzaustem Bart. Und hier begegnet uns Johannes als 6 Monate alter Fötus. Und schon vor seiner Geburt bekennt er auf geheimnisvolle Weise, der Retter ist da. Er legt einen Freudentanz hin. Also die Mütter hier unter uns, die kennen solche Freudentänze vielleicht. Sie waren ja nicht immer vom Heiligen Geist gelenkt. Aber Elisabeth selbst hat eben auch eine Offenbarung, was da jetzt los ist. Das ist schon sehr spannend. Aber die Botschaft von dem ungeborenen Johannes ist, der Retter ist da, die Geschichte wird eine andere Richtung einschlagen. Und wir sind hier in einer Kultur, wo die Älteren geehrt werden, ja, also hier in dieser Geschichte, wo die Jüngere natürlich Ehre erweist ihrer älteren Verwandten, schon gar wenn die schwanger ist. Und Elisabeth sagt, was ist das für eine Ehre, womit habe ich das verdient, dass du zu mir kommst. So, das ist total gegen die Kultur eigentlich. Aber sie hat irgendwie ein Verständnis davon im Geist. Hier ist was Besonderes. Die Mutter meines Herrn ist da. Also man sieht bei Maria noch gar nicht, dass sie schwanger ist. Aber Elisabeth sagt, die Mutter meines Herrn ist da. Welche Ehre für mich, welche Ehre für mein Haus. Johannes, der Wegbereiter Jesu, freut sich über das Kommen des Herrn. Davon ist eigentlich noch gar nichts zu sehen und er selbst ist noch so ein kleines Würmchen. Johannes macht Freudensprünge im Bauch von Elisabeth und die kann sich mitfreuen. Und wir sind auch eingeladen, uns mitzufreuen. Ich glaube, da reden wir manchmal von, dass wir als Jesus-Nachfolger auch Wegbereiter sind. Christian hat letzte Woche davon gesprochen, dass wir damit rechnen, dass wir erwarten, dass er wiederkommt, dass wir jeden Sonntag beten, Maranatha, komm Herr Jesus. Und die Propheten sagen, bereitet dem Herrn den Weg. Wir gehen ihm voran, wir verkündigen ihn in dieser Welt, aber wir dürfen uns auch freuen. Wir dürfen das feiern und Advent hat ja ganz viel mit Warten, aber eben auch mit Vorfreude zu tun. Ihr könnt euch darüber freuen, dass der Herr kommen wird. Und das ist das Besondere, dass das eine Freude ist über etwas, was noch nicht eingetreten ist. Also bei uns war viel Vorfreude in dieser Woche, dass da der Bruder und der Sohn kommen wird. Ja, der ist noch nicht da, wir können uns aber schon freuen. Und die Freude ist deshalb schon da in Zeiten, die äußerlich gar nicht so doll sind. Also Jesus wird in eine Zeit hineingeboren, die wirtschaftlich, politisch, kulturell keine Glanzzeit ist. Das ist keine geistliche Erweckungszeit, das ist eher eine Zeit des Niedergangs. 400 Jahre hat es keinen Propheten in Israel gegeben. Die Römer sind im Land. Und das Ganze, wir sind in Galiläa, wo eh nichts los ist. Also echt nichts los. Aber solche Zeiten sind fruchtbare Zeiten für das Wirken Gottes. Ich muss gerade denken an die eine Sprecherin auf dem Lausanner Kongress in Korea im September, die gesagt hat, Europe is not post-Christian, it is pre-revival. Brasilianerin, die in Europa Gemeinde gründet. Europa ist nicht postchristlich, steht vor der Erweckung. Wenn wir uns Erweckungsbewegungen angucken, ich liebe die Geschichte von Erweckungsbewegungen, weil die mir Appetit machen, dann sieht man, das waren oft so Zeiten, wo man dachte, jetzt ist Ewald vorbei. Frühes 18. Jahrhundert in Deutschland, in den Kirchen war so die Stimmung, der Letzte macht das Licht aus. Aufklärung hatte schon voll durchgehauen in der Theologie. Die Pastoren haben über Ackerbau und Viehzucht gepredigt oder so. Die haben dann über Reinigungsgesetze im Alten Testament gepredigt, dann, dass man sich besser die Hände waschen soll oder so, weil die nichts mehr zu sagen hatten. Und da hinein hat Gott neu seinen Geist geschenkt. Und oft waren das Krisenzeiten, oft waren das ein paar wenige, die gebetet haben, die gegen den Augenschein geglaubt haben, die von Gott erwartet haben, nicht von Menschen. Und vielleicht schaust du dich in unserer Zeit um, da ist glaube ich jemand an der Tür, guck doch mal. Vielleicht schaust du dich um und denkst, das ist doch keine Umgebung für einen König. So wie sich die Leute in Galiläa vielleicht umgeschaut haben, so wie sich vielleicht die Leute im Stall umgeschaut haben. Das ist doch kein Platz für einen König. Das ist doch keine Gemeinde, die was voranbringen kann. Das ist doch kein Volk, was ihn empfangen kann. Davon hat er sich noch nie hindern lassen. Er kommt und wir dürfen uns freuen. Wir dürfen mit ihm rechnen. Er wird sichtbar wiederkommen. Davon haben wir letzte Woche ein bisschen gehört. Und bis dahin dürfen wir aber auch damit rechnen, dass er neu in unsere Situation hineinkommt, dass er neu wirkt, dass er neue Aufbrüche schenkt. In deinem Alltag, in deinem Leben, in unserer Gemeinde, in unserer Stadt, in diesem Land. Er kommt und wir dürfen uns freuen. Amen. Das Zweite, die Glaubende kann sich freuen. Gott wird handeln. Also hier ist der kleine Johannes, der steckt seine Mutter an mit seiner Freude. Und die steckt dann die Maria an und sagt zu ihr, glückselig bist du, denn du hast geglaubt, was der Herr versprochen hat, geht in Erfüllung. Haben wir eben Zeugnis von gehört. Ne? Also Gott ist treu. Er steht zu seinem Wort. Und ein erster Ausdruck des Glaubens von Maria ist ja, dass die Antwort, die sie dem Engel gegeben hat, aber auch die schlichte Tatsache, dass sie sich dann auf den Weg gemacht hat. Sie hätte ja auch sagen, einfach ihren Alltag weiterleben können und sagen, ja, ich warte mal ab, bis ich da irgendwie eine Geburtsanzeige kriege von der Elisabeth. Dann schaue ich mal. Ja, sie macht sich auf den Weg. Und was sagt Elisabeth zu ihr? Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Glauben. Du darfst dich freuen, weil du die Entscheidung getroffen hast, Gott zu vertrauen, ihm beim Wort zu nehmen. Es ist so gut, wenn du diesen Schritt gehst und sagst, ich sehe vielleicht noch nichts, ich weiß noch nicht, wie das werden soll. Auch Maria, als der Engel da vor ihr erscheint, sagt, ja, wie soll das gehen und so, berechtigte Frage. Aber sie lässt sich drauf ein und sie sagt, Herr, so wie du es sagst, soll es geschehen. Und Elisabeth sagt, wie gut, du bist zu beglückwünschen. Du hast Grund zur Freude, weil du in diese Vertrauensbeziehung mit Gott eingetreten bist. Also du hast Grund zur Freude im Glauben, nicht erst, wenn du das kriegst, was dir verheißen wurde. Nicht erst, wenn du das empfängst, was du erglaubst. Das ist nochmal eine besondere Freude, klar. Wir lieben tolle Zeugnisse von Gebetserhörungen. Das ist super, wenn das wirklich passiert. Aber da, wo du schon den Glauben investierst und sagst, ja, ich sehe noch nichts, ich setze mir jetzt mal einen Fuß raus über das Boot aufs Wasser. Ich wage das. Sagt Elisabeth, sagt Gott selbst, sag ich dir heute, du bist zu beglückwünschen. Das ist super. Und wir reden dann immer vom sinkenden Petrus. Das ist ein bisschen unfair, oder? Also, dass er dann irgendwann mal, dass da jemand, der auf dem Wasser versucht rumzulaufen, untergeht, ist ja eigentlich der Normalfall. Das Besondere ist, er geht im Glauben los und er ist getragen im Glauben. Wie gut, wenn du vertraust. Wie gut, wenn du bekennst, ja, ich weiß, auf wen ich mich verlassen kann. Ja, ich weiß, dass Gott zu seinem Wort steht. Und manchmal kommt dir das vielleicht nicht so leicht über die Lippen, weil deine ganze aktuelle Erfahrung vielleicht manchmal dagegen steht. Und dann ist das dieses Dennoch des Glaubens. Dennoch halte ich fest an dir. Dennoch erwarte ich, dass du handelst. Dennoch rechne ich mit dir. Wie gut. Wie gut. Und ich will dir zusagen, du wirst Gott am Werk erleben. Du wirst sehen, dass er durchkommt, dass er handelt. Und ja, vielleicht nicht immer in der Timeline, wie du dir das denkst. Ja, vielleicht auch nicht auf die Weise, wie du dir das denkst. Aber er ist lebendig und er lässt uns nicht hängen. Er steht zu seinem Wort, er steht zu seinen Verheißungen. Da, wo wir im Glauben vorangehen, dürfen wir uns jetzt schon über das freuen, was Gott tun will. Okay. Manchmal gibt es diesen Glauben auch noch. Ja, vielleicht kannst du das noch nicht aussprechen. Sagen, ja, er wird es tun. Ich kann das jetzt schon fröhlich bekennen. Auch das sehen wir in der Bibel. Und auch das ehrt Gott. Ich liebe das im Psalm 42, ist das, glaube ich. Was betrübst du dich, meine Seele? Bist du unruhig in mir? Harre auf Gott, warte auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Also manchmal gibt es eine Situation, wo du ihm aktuell noch nicht danken kannst, mit ehrlichem Herzen. Aber der Beter im Psalm 42 bekennt schon, dass ein Punkt kommen wird, wo er ihm danken wird. Versteht ihr? Auch das ist ein Ausdruck von Glauben. Den kannst du nicht ganz so vollmundig vielleicht verbreiten. Nicht jede Situation gibt so ein Zeugnis auf der Bühne vielleicht. Ja? Du sagst, aber ich halte dran fest und ich glaube, dass ich glauben werde. Ich glaube, dass ich dir danken werde. Ich weiß im Moment noch gar nichts. Aber du bist da. Wir stehen vor einem neuen Jahr. Das gibt ja auch immer so einen neuen Ausblick. Vielleicht ist das von Vorfreude geprägt bei dir, vielleicht eher von Sorgen und Unsicherheiten. Ich glaube, Gott will Neues wirken, auch in diesem neuen Jahr. Und wir dürfen gespannt sein, was er für uns hat. Okay, die Dienerin kann sich freuen, drittens. Gott will durch sie wirken. Die Freude überträgt sich auf Maria und die muss ihrer Freude Ausdruck verleihen im Lobpreis. Und dieses Gebet ist bekannt geworden als das Magnificat, also hier Basisbibel hat, ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen, eigentlich, dass meine Seele erhebt dem Herrn, Magnificat, anima mea. Dieses Lobpreisgebet, das hat die Kirche durch die Jahrhunderte inspiriert. Und es inspiriert heute Leute, Bücher zu schreiben. Vielleicht nicht dieses Gebet speziell, weiß ich nicht. Ich habe das Manuskript noch nicht gelesen. Aber das will auch in dir Freude anstecken, dieses Gebet. Das ist die Freude einer Frau, die hier ganz demütig sich selber als Dienerin beschreibt. Oder in der Luther, wenn du Luther vielleicht im Ohr hast, ich bin des Herrn Magd. Er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Das klingt sehr altertümlich. Ich finde das hier eigentlich ganz gut in der Basisbibel. Er wendet sich mir zu. Also alles in mir jubelt. Nee, ich fange vorne an. Ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er wendet sich mir zu, obwohl ich nur seine unbedeutende Dienerin bin. Von jetzt an werden mich alle Generationen glückselig preisen. Denn Gott, der mächtig ist, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Sie sieht sich in dieser Abhängigkeit von Gott und sie sieht, was Gott tut. Jemand hat gesagt, Glaube heißt, die Abhängigkeit von Gott als Glück begreifen. Das ist dieses Geheimnisvolle. Ich bin erst als Mensch wirklich dann frei, wenn ich mich ganz an Christus binde. Ich komme erst dann in die Freiheit, wenn ich mich ihm unterordne als meinem Herrn. Und dann, weil ich weiß, dass Jesus mein Herr ist, bin ich befreit dazu, anderen zu dienen. Ich weiß, wie sehr er mich beschenkt, aber ich darf dienen. Und was für ein Privileg ist das, dem Herrn der Welt dienen zu dürfen. Also, ich weiß nicht, ob du mal drüber nachgedacht hast. Wir reden davon und meistens dann so ist der Kontext, ja, wir brauchen halt hier noch Mitarbeiter irgendwo. Aber der Gott des Universums führt seine Pläne durch. Er rettet Menschen, er verändert Menschen, er wird die Erde erneuern, er setzt seine Gerechtigkeit durch. Und das ist ziemlich hohes Level, oder? Wir sind uns, glaube ich, ziemlich einig. Und dann sagt der Adelphio, und ich möchte, dass du mir dabei hilfst. Und du und ihr alle. Ich will euch dabei haben. Also stell mir vor, wie einer irgendwie ganz komplizierte technische Aufbauten hat und ich, dann würde er mir sagen, lass bitte die Finger davon, bitte nichts anfassen hier. So, das wäre auch die normale Reaktion, die ich mir vorstellen würde. Aber Gott sagt, nein, ich möchte dich dabei haben. Was für ein Privileg. Versteht ihr? Da geht es nicht darum, oh, jetzt muss ich noch was tun hier. Ich darf dem König der Welt helfen. Abgefahren. Maria ist außer sich vor Freude und singt dieses Lied, weil sie begreift, der Gott Israels gibt ihr einen Platz in seinem Plan. Der Herr des Universums will sein Licht und seine Wahrheit auf der ganzen Welt ausbreiten und sagt, wem könnte ich diesen Plan anvertrauen? Hier, meiner Gemeinde. Du darfst daran mitarbeiten. Ja, und das ist eine Verantwortung. Verantwortung kann eine Last sein, aber vor allem ist das die Freude, weil er sagt, ich will es ja durch dich tun. Also er sagt ja nicht, Maria, jetzt streng dich mal an, schwanger zu sein, sondern er wirkt Leben in ihr. Er sagt nicht, jetzt seid mal ein bisschen heller, damit ihr Licht der Welt sein könnt, sondern er legt sein Licht in dich. Man sagt, ich will durch dich leuchten. Er will wirken durch dich. Was für ein Vorrecht, was für ein Geschenk. Und wer das erkennt, darf sich freuen. Noch ein viertes, die Unterdrückten können sich freuen. Gott wird die Verhältnisse umdrehen. Maria begreift hier auch, es geht nicht nur um sie. Es geht jetzt nicht darum, dass sie jetzt eine Familie kriegt und dann ist die Geschichte zu Ende. Sondern was Gott im Schilde führt, wofür er sie auserwählt hat, ist viel größer als ihr kleines Leben. Das hat globale Auswirkungen. Vers 50, er ist barmherzig zu denen, die ihm Ehre erweisen von Generation zu Generation. Er hebt seinen starken Arm und fegt die Überheblichen hinweg. Hat jemand vor 3 Wochen damit gerechnet, dass Assad dieses Jahresende in Moskau verbringen wird? Er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die Unbedeutenden empor. Er füllt den Hungernden die Hände mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Maria beschreibt prophetisch, wie Gott wirkt. Das ist nicht immer unsere tägliche Erfahrung. Oft denkst du, nee, oft werden die Reichen reicher und die Machthaber machen sich breit. Und Christen sind mit diesem und andere sind mit diesen Versen ganz unterschiedlich umgegangen durch die Jahrhunderte. Also manche haben hier den Aufruf zur Weltrevolution gesehen. Und andere, die haben gesagt, oh, das wird mir ein bisschen brenzlig hier. Gesagt, nein, hier geht es natürlich um die geistlich Hungernden und so. Und das ist alles im Rahmen von Gebet und Andacht gemeint. Ich glaube, wir dürfen das so nehmen, wie es hier steht. Denn Gott ist ein Gott, der in dieser Welt handelt. Wir dürfen das erwarten von ihm. Wir dürfen darum beten. Und wir dürfen ihn fragen, wo wir Verantwortung übernehmen dürfen. Also die Statistik wird erst im Himmel geschrieben werden, wenn überhaupt, wie viele Hungernde reichlich zu essen bekamen, wie oft politische Verhältnisse gebessert wurden, weil Gott seine Gemeinde mobilisiert hat, seiner Liebe Hände und Füße zu geben. Und auch übrigens seiner Liebe zur Gerechtigkeit. Das ist nicht immer so. Oft haben Christen auch eher die bestehenden Verhältnisse verteidigt, als Gott gewollt. Haben sich sogar auf die Seite von Unterdrückern gestellt. Also da haben wir eine gemischte Geschichte als Kirche. Aber ich will es mal so sagen, da wo Christen erkennen, wer der Retter ist, wie er ist, was er seinen Propheten, wie auch hier der Maria, aufs Herz gelegt hat, da fangen sie an, in die Not hineinzugehen, zu handeln, für die Einzelnen auch für Gerechtigkeit einzutreten. Ja, auch den Mächtigen die Wahrheit zu sagen. Und da sehen wir durch die Geschichte oft einzelne Christen, nicht immer die Mehrheit der Kirche, aber oft einzelne Christen, die aufgestanden sind. Gott hat angefangen, etwas Neues zu wirken. Mit globalen Auswirkungen. Wir dürfen uns freuen, dass die Umstände dieser Welt eben nicht einfach das letzte Wort haben. Und wir dürfen uns auf einen neuen Himmel und eine neue Erde freuen, in denen Gerechtigkeit wohnt. Ich glaube, das ist ein erneuerter Himmel, eine erneuerte Erde. Und da vertrösten wir nicht einfach aufs Jenseits, sondern sagen, das ist der Weg, wo Jesus uns hinführt. Und wir können jetzt schon beten und glauben und handeln. Und uns freuen, weil er es tut. Zum Schluss, Gottes Volk kann sich freuen. Gott kommt mit der Geschichte ans Ziel. Vers 54. Er kommt seinem Diener Israel zur Hilfe und erinnert sich an seine Barmherzigkeit. So hat er es unseren Vorfahren versprochen, Abraham und seinen Nachkommen, für alle Zeit. Maria erinnert sich an die alten Verheißungen. Gott wird sein Volk besuchen und retten. Und er hat diese Verheißung nicht vergessen. Gott steht zu seinem Wort. Israel sieht seinen Retter kommen. Ja, wir wissen, dass dann die Mehrheit damals der Juden Jesus nicht angenommen hat. Heute gibt es eine wachsende Bewegung von Juden, die Jesus als Messias anerkennen. Aber Gott bleibt treu. Gott bleibt seinem Wort treu, Gott bleibt auch Israel treu. Aber die Worte von Maria gehen auch über Israel hinaus. In hier ist von dem Diener Israel oder von dem Knecht Israel die Rede. In Jesaja spricht Gott von dem Knecht Gottes, der Licht ist für die Nationen. Und da ist erstmal das Volk gemeint, das Israel gemeint. Ich erwähle mir mein Volk, sagt Gott, damit ihr leuchtet für die ganze Welt. Konzentriert wird diese Berufung dann bei Jesus. Er sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis. Und dann gibt er das weiter an uns und sagt, ihr seid das Licht der Welt. Natürlich mit seinem Licht, ja. Aber da landet diese Verheißung sozusagen bei uns. Wir dürfen damit rechnen, wir dürfen uns freuen. Gott will seinem Volk immer wieder gnädig begegnen und er möchte es fit machen. Und da gehören wir eben dazu, zu diesem Volk. Er möchte uns fit machen zum Dienst in dieser Welt. Und das, was Gott verheißt, haben wir schon gesehen, das kommt. Matthäus 24, zu einer Zeit, wo die Jesusbewegung im unteren dreistelligen Bereich war, zahlenmäßig, sagt Jesus, dieses Evangelium wird vom Reich wird gepredigt werden in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Dann wird das Ende kommen. Und heute hat sich diese Prognose fast vollständig erfüllt. In jedem Land, in fast jedem Volk wird Jesus angebetet. Und wir können damit rechnen, dass Jesus vielleicht noch, ja, dass es wirklich in unserer Generation geschieht, dass der Missionsbefehl erfüllt wird. Wir dürfen ein Teil davon sein. Gott steht zu seinem Wort. Er kommt mit seiner Geschichte zum Ziel. Also, fünfmal Freude. Wir dürfen uns freuen mit Elisabeth, mit Johannes, mit Maria. Maria wusste sehr wenig über die Pläne Gottes. Wir wissen heute viel mehr. Ja, sie hatte einen kleinen Ausschnitt, der für sie sehr persönlich sehr stark betraf. Aber die ganze Geschichte drumherum wusste sie noch nicht. Wir wissen, wie es weitergegangen ist, was dieser Jesus getan hat für uns und für die ganze Welt. Und wie viel mehr kann sie uns da ein Vorbild sein mit ihrer Freude und uns anstecken. Unsere Freude ist nicht abhängig von unserer Situation, sondern von einer Person, von dem lebendigen Gott. Er kommt. Das ist Advent, das ist Weihnachten. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nahe. Jesus, wir danken dir, dass du der Retter bist, dass du das Licht bist, das in diese Welt gekommen ist. Danke, dass wir uns in dir freuen können. Danke, dass wir in dir Leben haben. Danke, dass wir dieses Licht weitertragen dürfen in diese Welt. Dass du uns dazu bereit machst. Herr, wir preisen dich. Wir freuen uns in dir. Halleluja. Amen.